Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Tonnen Fett, ein Haufen so groß wie zwei Flugzeuge. Lecker, würde jetzt Rainer Kallmund sagen. Igitt, sagen die Leute von Thames Water in London, die diese Menge an altem Fett aus der Kanalisation holen. Wieso ist da so viel Fett drin? Wie entsorgt man so einen Klumpen und wie bekommt man das Zeugs überhaupt von da unten raus? Alles Fragen, die unser Reporter gleich beantworten wird. Vorher sprechen wir noch über das Wegbleiben von Myanmars Staatsführerin, ja quasi Staatsführerin Aung San Suu Kyi bei der UN-Vollversammlung. Da geht es um den Konflikt mit den muslimischen Rohingya. Und wir klären, was man mit einem alten, leerstehenden Möbelhaus im Ruhrgebiet machen kann. Pascal Fischer aus unserem Team.
Ja klar, Drogen anbauen ist Platz für über 1000 Pflanzen, sage ich mal.
Selbstverständlich, die ganze Geschichte gleich bei uns. Einen feinen Mittwochabend euch am Mikrofon. Ralf Günther, hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Nicht dabei bei der UN-Vollversammlung die Staatsführerin von Myanmar, Aung San Suu Kyi. Ich kann diesen Namen unmöglich aussprechen, ich versuche es immer wieder. Aber sie hat zumindest absagen lassen. Der Konflikt mit den Rohingya, den Muslimen in ihrem Land, der hätte wahrscheinlich dort zu viele Fragen aufgeworfen. Dort wird ja auch darüber diskutiert und es gibt auch viele Fragen. Mindestens 370.000 Menschen, die zur ethnischen Minderheit der Rohingya gehören, sind laut UN-Angaben innerhalb der vergangenen Wochen aus Myanmar ins Nachbarland geflohen, nach Bangladesch. Die Flüchtlinge berichten von massiver Gewalt, zum Beispiel von Soldaten, die ihre Dörfer angezündet haben, von wütenden Mobs, die Rohingya durch die Straßen jagen und auch töten. Die UN spricht von ethnischen Säuberungen. Und jetzt hat aber Myanmar nun mal so eine gefeierte Friedensnobelpreisträgerin als Staatsführerin, die aber offensichtlich nichts dagegen unternimmt, nicht wirklich auch was sagt, die Gewalt möglicherweise sogar billigt. Passt das? Hans-Bernd Zöllner ist Ostasien-Wissenschaftler und hat über Aung San Suu Kyi eine Biografie geschrieben. Herr Zöllner, wie ist denn Ihre Einschätzung? Wie passt das zusammen?
Nun, erstens sagt sie was. Sie sagt, es werden ziemlich viele Lügen über dieses Land verbreitet. Und zweitens passt die Enttäuschung über ihr angebliches Nichtstun oder ihre Passivität oder dass sie da diesem Exodus kein Ende macht, lässt sich mit einer ziemlich einfachen Formel beantworten. Auf Idealisierung folgt Entwertung. Sie ist auf ein Podest gehoben worden, ohne groß dazu etwas getan zu haben, durch den Friedensnobelpreis als Menschenrechts- und Demokratie-Ikone. Und was jetzt kommt, ist Realpolitik. Und sie versteht sich als Realpolitikerin und tut dort das, was jeder andere Politiker in Myanmar auch machen würde, zumal sie die Unterstützung des Volkes hat. Ihre Partei hat die letzten Wahlen haushoch gewonnen und die Bevölkerung ist gegen Rohingyas.
Das ist ja aber immer noch kein Argument dafür, dass man Menschen durch die Straße jagt und tötet.
Wenn Sie da alles glauben, was in den Medien berichtet wird, und sei es von der UN, dann würde ich zur Vorsicht raten. Wir eines der großen Probleme dieses Konfliktes mit den Rohingyas ist es, dass wir nicht wirklich wissen, was passiert. Jede Seite, die Advokaten der Rohingyas wie auch die Advokaten der Regierung, verbreiten ihre eigenen Geschichten. Die verbrannten Häuser, die Sie erwähnt haben, sind dann nach der letzten Version von Terroristen angezündet worden. Und das Problem ist, dass wir als Außenstehende es nicht beurteilen können, was wahr ist. Das ist ein Teil der Tragödie und die armen Leute, die da jetzt flüchten, sind ein Opfer dieser kontroversen und absolut gegensätzlichen Berichterstattung.
Das ist richtig. Sie sind nicht in Myanmar, ich bin das auch nicht gerade. Aber die UN ist für mich zumindest oder für uns hier eher eine vertrauenswürdige Organisation. Und auch Kollegen von der BBC, die davon berichtet haben, dass sie es gesehen haben, dass Häuser angezündet wurden. Und zwar nicht von den Rohingya selbst, so wie es ja zum Teil auch berichtet wird. Die BBC ist ja auch recht vertrauenswürdig, oder würden Sie es nicht sagen?
Nein, es gibt keine vertrauenswürdige Berichterstattung über das Problem. Und ich habe bei meinen Forschungen vor Jahren eine Reihe von falscher Berichterstattung entdeckt, die ganz eindeutig interessengeleitet war. Also das tut mir leid.
Aber welches Interesse hätte denn die UN, hier sowas in die Welt zu setzen?
Das müssen Sie die UN fragen, nicht mich. Also nochmal, ich bewege mich hier auf einem schwierigen Gelände. Ich sage nicht, dass das, was die UN sagt, nicht stimmt. Ich sage auch nicht, dass das, was die Regierung sagt, stimmt. Ich sage nur, wir können es, wenn wir ganz ehrlich sind, nach meiner Einschätzung, 30 Jahre Erfahrung mit Birma, nicht wissen.
Aung San Suu Kyi ist ja aber auch ja nicht so richtig die mächtigste Frau in diesem Land. Das Militär hat noch sehr, sehr viel zu sagen. Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass sie sich eher zurückhält?
Das ist sicherlich ein Grund, aber das ist ein Stückchen ihrer Realpolitik. Ich würde sagen, sie hat etwas Großartiges geschafft, nämlich zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte Myanmars einen Kompromiss zwischen dem Militär und den zivilen Kräften hinzukriegen.
Nichtsdestotrotz, Sie bezweifeln ja auch nicht, dass es dort einen Konflikt gibt. Auch Sie haben ja auch gesagt, die Menschen sind gegen die Rohingya. Aber was glauben Sie, wie kann eine mögliche Lösung dieser Probleme aussehen?
Die kann nur so aussehen, nach meinen Analysen, dass die internationale Gemeinschaft aufhört, mit dem Finger auf irgendjemand zu zeigen, weder in die eine noch andere Richtung, und sich engagiert und dort versucht, eine Schutzzone für die betroffene Bevölkerung zu schaffen, sodass sie eine Zeit lang in Sicherheit leben, bis die ganzen Konflikte, die wirklich komplex sind, bis zum geht nicht mehr gelöst sind.
Sagt Hans-Bernd Zöllner, Ostasien-Wissenschaftler und Autor einer Aung San Suu Kyi-Biografie.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Gestern hatten wir schon über einen jungen Hanfzüchter berichtet, der mit so einer 2-Meter-Pflanze erwischt worden ist. Ich glaube, der war auf dem Fahrrad unterwegs, Pascal. Wie war das nochmal? Genau. Ja, heute machen wir es noch größer. In Essen, da ist eine riesige Drogenplantage aufgeflogen. Die Polizei ist dort mit einer Spezialeinheit angerückt. Wo genau?
Ja, das war ein früheres Möbelhaus in der Innenstadt. Und ja, da war ordentlich Platz. Ne? 40 Kilogramm Marihuana standen da sowieso schon mal rum und waren verkaufsbereit. Und 1200 Pflanzen fanden die Polizisten dort, die da wuchsen. Alle so um die 120 Zentimeter hoch, konnten ja auch ganz prächtig gedeihen, dank einer Beleuchtungsanlage mit sage und schreibe 250 Lampen. Ja, und die haben außerdem dauerhaft gebrannt. Die Polizei schätzt jetzt, die haben eine 500.000 Kilowattstunden verbraucht im Jahr. Eine Handvoll Verdächtiger hat man jetzt auch noch festgenommen, natürlich.
Mal ganz ehrlich, eine professionelle Fabrik quasi. Riesig groß, hoher Stromverbrauch. Fällt das nicht auf?
Ja, kann man sich fragen. Ne? Mitten in der Innenstadt, wie gesagt, nur wenige hundert Meter von der Polizeiinspektion Mitte entfernt, pikanterweise da in Essen. Ja, da muss die Spurensicherung dann mal ran. Ne? Wie wurde die Geruchsentwicklung unterbunden? Das alles war ja gestern. Da hat man dann auch noch gleich Hinweise auf eine weitere Plantage gefunden in Borghorst im Münsterland. Da war dann heute wiederum Zugriff. Das war da alles fast genauso groß. Die Leute waren aber schon getürmt und die Plantage war schon so 3 Wochen verlassen. Der Standort Deutschland also scheint ein Hanfort Deutschland.
Ja. Cannabisplantage in Deutschland in einem früheren Möbelhaus und in der Nähe einer Polizeistation dann auch noch. Und so wie ich die Züchter einschätze, war in der Nähe auch noch ein guter Dönerladen. Dude, jetzt einen fetten Döner. Geil.
Macht Hunger, ja.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn wir wollen, dass der Euro unseren Kontinent mehr eint als spaltet, dann sollte er mehr sein als die Währung einiger ausgewählten Länder. Der Euro ist dazu bestimmt, die einheitliche Währung der Europäischen Union als Ganzes zu sein.
Das hier hat heute Morgen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in seiner Rede vorm Europaparlament gesagt. Was da so ein bisschen unaufgeregt klingt, ist aber eigentlich ja die Ausweitung der Eurozone. Denn auch Länder wie Rumänien und Bulgarien sollen den Euro einführen, so der Wunsch von Juncker. Über die Details sprechen wir mit Peter Kapern, unserem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten in Brüssel. Peter, zunächst, ist das eine aufregende Ankündigung von Juncker?
Nein, eigentlich ja nicht. Denn als der Euro aus der Taufe gehoben wurde, da haben sich die EU-Mitgliedstaaten in die Hand geschworen, dass dies die Währung der gesamten Europäischen Union werden soll. Sobald denn auch alle Länder die dafür notwendigen Bedingungen erfüllen. Nur 2 Länder haben sich damals attestieren lassen, dass sie beim Euro nicht mitmachen müssen. Das waren Großbritannien und Dänemark. Alle anderen haben gesagt, jawohl, wir werden, sobald es geht, auch den Euro einführen. Insofern hat Jean-Claude Juncker heute nur betont, was eigentlich Beschlusslage in der Europäischen Union ist.
Sobald es geht, du sagst es, scharren denn jetzt die Länder ohne Euro mit den Hufen oder ist die Euro-Lust inzwischen verloren gegangen?
Ja, genau das ist das Problem, denn die Dinge haben sich ja doch geändert gegenüber damals, als das so beschlossen worden ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Wir hatten die Finanzkrise, die Eurozone ist fast auseinandergebrochen. Wir mussten lernen, dass Griechenland Mitglied der Eurozone geworden ist, obwohl es die Bedingungen gar nicht erfüllt hat. Das hat die Skepsis in vielen anderen Ländern gesteigert gegenüber neuen Mitgliedern. Und einige Mitglieder haben auch mittlerweile ein wenig die Lust verloren, weil sie den Eindruck haben, dass der Euro ihre nationale Autonomie einschränkt und ihre Haushaltsautonomie einschränkt, dass man dann einfach nicht mehr so schön Schulden machen kann, wie das heute zum Beispiel noch möglich ist. Insofern gibt es ein, ja, wie soll man das sagen, Hinausschieben der Einlösung, der Zusage, dem Euro beizutreten in vielen Ländern in Osteuropa, in Tschechien, in Polen, in Rumänien und Bulgarien zum Beispiel.
Okay, aber lass uns nochmal aufdröseln, welche Bedingungen die Länder denn erfüllen müssten, wenn sie denn jetzt da schnell rein wollen, um den Euro zu bekommen.
Also zunächst einmal müssen sie Vorbeitrittskriterien erfüllen, die heißen so im Expertenjargon. Das heißt, die Inflationsrate darf nur zu einem ganz gewissen Prozentsatz abweichen von der Inflationsrate, die heute schon im Euroraum existiert. Genau dasselbe gilt für die Zinssätze. Auch die dürfen nur in einer ganz kleinen Marge von den Zinssätzen in den Euro-Ländern abweichen. Dann aber, und das sind die vielleicht schwierigsten und härtesten Kriterien, müssen die Länder, die dem Euro beitreten, auch die Stabilitätskriterien erfüllen. Das heißt, die jährliche Neuverschuldung darf höchstens 3% des Bruttoinlandsproduktes betragen. Das habe ich eben angedeutet mit, dass die Handlungsfreiheit der Regierung beim Schuldenmachen durch das Ziel, dem Euro beizutreten, eingeschränkt wird. Und die Gesamtverschuldung darf maximal 60% des Bruttoinlandsproduktes betragen. Das heißt also, wer dem Euro beitreten will, muss sich bestimmten Regeln unterwerfen. Und das ist in manchen Ländern nicht mehr so populär wie vor einigen Jahren noch.
Jetzt hat Jean-Claude Juncker das Euro-Thema nochmal ordentlich gepusht heute in seiner Grundsatzrede. Er spricht davon, dass der Euro nicht die Währung einzelner auserwählter Länder sein soll. Jetzt zählen wir nochmal auf. Also ohne Euro sind nach wie vor unter anderem Tschechien, Polen, Ungarn oder auch Rumänien und Bulgarien. Ist absehbar, ob irgendeines dieser Länder demnächst mal den Euro einführen könnte?
Also demnächst mal sagen sie alle. Allerdings wird das irgendwann in den 2020er Jahren sein. Vor 2020 wird es kein weiteres Euro-Mitglied geben, das muss man festhalten.
Die Lage der EU und der Wunsch des Kommissionspräsidenten, den Euro flächendeckend in allen 27 Reststaaten irgendwann zu haben. Infos zur Juncker-Rede von Peter Kapern, unserem Korrespondenten in Brüssel.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
In London. Da lauert etwas im Untergrund. Es ist glitschig, es stinkt und es ist 130 Tonnen schwer. Es ist ein gigantischer Fettberg. Die Londoner sagen Fettberg tatsächlich. Hat sich in der Kanalisation gebildet, passiert immer mal wieder, kann auch bei uns sowas passieren eigentlich. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat sich heute auf den Weg gemacht, um diese brennendste Frage des Tages zu beantworten.
Olivenöl, Butter.
Meistens Olivenöl oder Kokosöl.
Rapsöl.
Klar, da bleibt häufig was übrig. Dadurch, dass ich nicht so viel Fett benutze, ist es meistens einfach mit einer Küchenrolle.
Mal auch wegwischen, mal abspülen. Manchmal einfach fettig in die Spülmaschine.
Also normalerweise, ich habe so eine Edelstahlpfanne, die muss man eben mit Zewa auswischen. Aber natürlich kippt man auch was in Ausguss.
Fett. Hier ein bisschen Kokosöl, da ein wenig Butter. So in etwa werden das auch die Londoner gemacht haben und haben sich so ihren Fettberg im Untergrund geschaffen. Vor einigen Jahren gab es schon mal einen Fettklumpen in den Londoner Abwasserrohren. 15 Tonnen. Das jetzige Biest ist fast 8-mal schwerer. 130 Tonnen, so schwer wie 19 Elefanten oder 2 Airbusse und lang wie die Tower Bridge.
Ih, ist das eklig.
Astrid Hackenesch-Rumpf von den Berliner Wasserbetrieben schaut sich gerade das Video an von einem überdimensionalen Fettklumpen, diesem 15-Tonner aus 2013.
Ein bisschen sieht es auch aus wie alter Schnee, ne? So ganz grau. Wenn der irgendwie Ende März noch so am Straßenrand in Alpendörfern ist, ist es ja Gott sei Dank nicht so farblich. Aber grau und groß und da vorne ist eine Ratte.
Monströse Fettklumpen, vielleicht auch mitten unter uns, in unseren Abwasserrohren? Astrid Hackenesch-Rumpf gibt zumindest für Berlin Entwarnung.
Berlin ist erstmal so, dass ein Großteil der Kanäle gar nicht begehbar sind. Die sind alle viel, viel kleiner. Und das Wasser fließt in der Kanalisation im freien Gefälle immer zum tiefsten Punkt eines sogenannten Radialsystems. Und von da geht es dann in Druckrohren raus auf die Klärwerke.
Solche dicken Klumpen gibt's also nicht. Aber das Fettproblem, das gibt's auch bei uns.
Was Privathaushalte betrifft, ist es tatsächlich ein saisonales Geschäft. Das merken wir mitunter nach Feiertagen. Also Weihnachten ist, glaube ich, da die Hochsaison für fettreiche Ernährung.
Im Abwasser trennen sich Fett und Wasser. Es kommt zu Verseifung und zur Bildung von Säuren.
Woran man zuerst merkt, dass zu viel Fett im Kanal ist, ist ein Geruch. Man hat das oft in sehr touristischen Stadtgebieten mit vielen Restaurants. Da stinkt es dann aus dem Kanal und das liegt oft auch an Fett.
Der typische faule Eiergeruch.
Da machen wir vor Ort eine ganze Menge. Wir spülen Kanäle, wir hängen auch sogenannte Kanaldeos unter die Decke. Wir dosieren mit Salzen, die Fällungsprozesse vermeiden oder verlangsamen. Aber das Problem setzt sich mitunter fort bis ins Klärwerk. Und da können diese Zersetzungsprozesse dazu führen, dass eine Klärschlammvergärung nicht so abläuft, wie sie eigentlich soll. Und das merkt man daran, dass dann oben tatsächlich aus den Faultürmen Schaum zu sehen ist.
Die Säure, die sich im Kanal mit dem Fett bildet, stinkt nicht nur, sie macht auch die Kanäle kaputt, greift den Beton an. Kommen zum Fett noch Hygienetücher dazu, bekommen die Pumpen große Probleme wegen der sogenannten Verzopfung.
Das Beseitigen dieser Verzopfungen in Pumpwerken kostet uns 1 Million Euro im Jahr an Mehraufwand, der dadurch entsteht.
Die Stadt New York City hat für die Fettbeseitigung der eigenen Kanalisation 2016 allein 18 Millionen US-Dollar ausgegeben. In London will man nun das Beste draus machen. Der britische Dienstleister Thames Water will zusammen mit einer Firma die Fettberge upcyclen und in Biodiesel verwandeln. Aber vielleicht werden ja auch die Bilder von diesem Monster-Fettberg dazu führen, dass jetzt schließlich ein Umdenken stattfindet.
Das wäre natürlich schön. Ich habe da meine Zweifel, denn kurze Google-Recherche hat ja ergeben, dass es auch nicht der erste ist.
Es ist die vielleicht letzte Chance. Die Videos der Thames Water Sewer Singers. Unerschrockene Kanalarbeiter, die auch manchmal als Truthahn verkleidet, vielleicht dann endlich mit ihrer Message durchdringen. Dass Fett in die Tonne gehört und nie, nie, nie in den Abfluss.
Remember.
Schön. Schön viel Fett.
Und die Arbeiter sind jetzt dabei, mit Schaufeln und Hochdruckdüsen den Fettberg abzutragen. Geschätzte Dauer 3 Wochen. Und ein tolles neues Wort haben wir heute gelernt. Verzopfung.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Leute, die schon im Amt sind und sich wieder bewerben, die haben es oft einfacher als so neue, unbekanntere Leute. Jemand wie Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, zeigt sich gerne mit anderen Staatschefs, wirkt dadurch auch staatsmännisch oder staatsfrauisch und damit irgendwie kompetenter als Herausforderer. Ein alter Trick, ne? Und jetzt wirbt Barack Obama sogar auf CDU-Wahlplakaten und das haben die US-Amerikaner gemerkt. Auf was für Plakaten ist der Ex-US-Präsident zu sehen, Pascal?
Ja, das sind Wahlplakate in Berlin-Zehlendorf. Da liebt man ja bekanntlich die Amerikaner. Und die Plakate, die hängen da für Thomas Heilmann, 53 Jahre alt, ist ein erfolgreicher Unternehmer, Ex-Facebook-Gesellschafter, ziemlich wohlhabend der Mann. Und dieses Plakat ist ja dieses bekannte Motiv der Hope. Plakate ne, von 2008, dieses Rot-Weiß-Blaue. Nur hier ist das dann auch noch Schwarz-Rot-Gold eingefärbt und natürlich mit einem Zitat versehen, wenn ich könnte, würde ich Merkel wählen.
Das hat Obama aber doch jetzt nicht neulich erst in genau diesem Sinn gesagt, oder?
Nee, allerhöchstens im vergangenen November, da hat er ja bei seinem Abschiedstrip über Merkel gesagt, wenn ich Deutsch wäre und eine Stimme hätte, würde ich sie unterstützen. Also ein bisschen schief, das so zu verkürzen. Die Parteistrategen aus Zehlendorf haben auch weder bei Merkel noch bei Obama vorher nachgefragt.
Ist auch den Amis aufgefallen?
Ja, die Washington Post berichtet das ganz verwundert und leicht belustigt.
Wie kommt das so an bei den Lesern?
Naja, da hast du ja schon ein paar User, die das kommentieren darunter unter dem Artikel. Zum Beispiel User Bernd das Brot. Schiere Heuchelei, Merkel habe Obama nie gemocht. Ansonsten eher Mitleid in den Posts. Obama habe Hillary Clinton unterstützt. wäre auch nicht so gut gelaufen, meint Deplorable 123, also offensichtlich ein Trump-Fan. Und Napoleon Bonaparte vermutet, ist eher unwahrscheinlich, dass die CDU mit Trump wirbt.
Die CDU in Berlin-Zehlendorf schickt Obama an die Wahlkampffront oder zumindest ein bekanntes Bild von ihm, inklusive Zitat.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
2 Tage krank machen. Haben sicherlich einige von euch schon mal gemacht. Sich aber verabreden zum Krankmachen, das ist ungewöhnlich. Sieht aber bei den Piloten der Air Berlin momentan eigentlich ganz danach aus. Viele Piloten feiern den 2. Tag in Folge krank, gefährden damit die Sanierung der insolventen Fluggesellschaft und den Verkauf. Rund 70 Flugzeuge mussten heute deswegen gestrichen werden. Gestern waren es noch mehr. Erik Maas ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Guten Abend, Herr Maas.
Guten Abend, Herr Günther.
Die Rede ist ja von einem Streik, das ist es natürlich nicht, das Ganze. Es ist ein kollektives Krankmelden. Ist das okay oder ist das illegal?
Ein wilder Streik wäre illegal, wenn viele Arbeitnehmer sich gleichzeitig krank melden, ist das nicht illegal. Die werden wahrscheinlich alle eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen, die von einem Arzt ausgestellt wurde.
Aber sollte rauskommen, dass sich die Piloten tatsächlich abgesprochen haben über einen Messenger, wie die Bild-Zeitung schreibt, was droht denen dann?
Dann könnte den Initiatoren ein Haftungsanspruch entgegenstehen durch die Fluggesellschaft, denn die haben dann tatsächlich einen wilden Streik veranlasst und der ist unrechtmäßig.
Okay, hier ist die Rede von Millionen Euro, die am Tag verloren gehen. Das heißt, die könnten eventuell dann Millionen Euro zahlen müssen, 5 Millionen.
Nicht ganz in der Höhe, aber die Forderungen könnten auf Einzelne zukommen. Ich halte es jedoch für recht unwahrscheinlich, dass das nachweisbar und beweisbar ist. Denn die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung attestiert ja eine Arbeitsunfähigkeit.
Aber Moment, ist es denn tatsächlich so, dass die alle eine haben? Weil für 1 oder 2 Tage krank sein, da brauchen ja viele keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, richtig?
Das ist richtig. Wenn es keine arbeitsvertragliche oder tarifvertragliche Regelung dazu gibt, gilt das, was im Gesetz steht. Und dort steht, dass ab dem 3. Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erst vorgelegt werden muss.
Wie ist das eigentlich? Hat der Arbeitgeber, also in diesem Fall Air Berlin, irgendeine Möglichkeit, das zu überprüfen, ob die vielen krankgemeldeten Arbeitnehmer, die Piloten, auch tatsächlich krank waren?
Ja, das ist einiges an Aufwand. Unmöglich ist es nicht. Der Arbeitgeber wird es wahrscheinlich nicht tun. Das geht dann über die Krankenkassen. Die müssten mit erheblichen Zweifeln an der Krankschreibung konfrontiert werden, der Piloten und Mitarbeiter. Und die Krankenkassen könnten dann über den medizinischen Dienst der Krankenkassen eine weitere Untersuchung beispielsweise verlangen. Aber auch das halte ich für recht unwahrscheinlich. Der Pilot, der gestern wegen Kopfschmerzen, Übelkeit oder Bauchschmerzen nicht fliegen konnte, übermorgen wieder gesund ist, das wird der medizinische Dienst der Krankenkassen auch nicht nachfolgen können.
Was soll denn so ein mutmaßlicher Krankmeldestreik eigentlich bringen? Warum streiken die Piloten nicht ganz offiziell? Die haben doch eine Gewerkschaft im Rücken. Was ist da Ihre Einschätzung?
Naja, es besteht ein geltender Gehaltstarifvertrag, sodass eine Friedenspflicht besteht. Während der Laufzeit von Tarifverträgen sind die Tarifvertragsparteien an diesen gebunden und die Gewerkschaften dürfen während dieser Zeit nicht streiken.
Erik Maas, Fachanwalt für Arbeitsrecht über die Arbeitsausfälle bei den Air Berlin-Piloten.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Hallo. Hallo, liebe 21-Jährige. Seid ihr politisch aktiv? Hier ist Deutschlandfunk Nova übrigens. Und hallo, liebe 29-Jährige. Wie politisch aktiv seid ihr eigentlich mit Anfang 20 gewesen damals? Simon Lange ist 21. Er studiert Maschinenbau in Aachen und er ist an einem Thema besonders interessiert, nämlich der Klima- und Umweltpolitik. Dazu gekommen ist er schon 2014 durch ein Praktikum bei einem Dienstleister in der Windenergiebranche. Heute ist er Mitglied der Klimadelegation mit 21. Das ist eine Gruppe junger Menschen, die sich seit 2013 aktiv in der internationalen Klimapolitik beteiligt und auch an UN-Klimakonferenzen teilnimmt. Simon, bei der Klimadelegation, was genau machst du da?
Eine unserer großen Aufgaben ist die ganz normale Lobbyarbeit. Also wir versuchen mit Politikern vor Ort in Kontakt zu kommen und denen so unsere Meinung irgendwie einzubringen in den Prozess. Und ein anderer großer Teil unserer Aufgabe ist die Öffentlichkeitsarbeit und da mache ich vor allem viele Videos für YouTube, aber jeder von uns schreibt auch Berichte über das, was gerade so los ist und versucht das alles ein bisschen verständlicher zu machen, auch für junge Leute.
Du bist ein Umweltschutz- und Klimapolitik-YouTuber sozusagen.
Ja, leider ist unser YouTube-Channel noch nicht so hochfrequentiert, also gerne mal reinschauen. Aber da wird sich hoffentlich zu dieser Klimakonferenz einiges tun.
Guck mal, da wirst du noch Influencer. Was ist denn das Wichtigste, das die nächste Bundesregierung so in Sachen Klimaschutz angehen sollte für dich?
Also es sind auf jeden Fall die erneuerbaren Energien auf den richtigen Weg zu 100% bringen. Und was da besonders wichtig ist, ist der Kohleausstieg. Der sollte allerspätestens 2035 abgeschlossen sein. Und das andere, auch ein wichtiges Ziel, um auf 100% erneuerbare Energien zu kommen, ist die Bürgerprojekte, diese Bürgerwindparks oder Solardächer oder sowas stärker zu fördern. Denn das steigert die Akzeptanz und bringt auch mehr Gewerbesteuern oder andere Steuern in die kommunalen Kassen.
Moment, das musst du genau erklären. Bürgerprojekte heißt, wir sind dann quasi mit dabei. Uns gehört zusammen dieses Windrad, uns gehört zusammen dieser Solarpark. Und deswegen akzeptieren wir ihn auch mehr vor unserer Haustür. Und uns stört eventuell das Windrad nicht so sehr da hinten in 3 Kilometern Entfernung.
Genau. Und dafür gibt es schon ganz viele tolle Beispiele. Und wenn die Leute mitbekommen, wie erneuerbaren Energien direkt in ihrer Nachbarschaft Kindergärten und Schulen finanzieren, durch Steuern, die dadurch eingenommen werden, dann ist die Akzeptanz gleich viel höher.
Hm. Ich habe so ein kleines Gartenhäuschen, ein kleines Grundstück, das wird komplett mit Solarenergie betrieben. Ich habe da so Solarpaneele und so einen Umwandler und Gedöns. Und wir können da sogar Kühlschrank betreiben und alles. Also es ist ein total gutes Gefühl, den Strom von der Sonne zu bekommen quasi. Aber ich weiß, ihr habt auch recht, ich sag mal, radikale Forderungen in Sachen Autopolitik und so. Da bin ich nicht ganz bei dir. Was forderst du da?
Im Moment haben wir ja so eine Debatte um den Diesel oder den Benziner und was umweltfreundlicher ist.
Ja.
Und wenn man nur den CO2-Ausstoß sieht, dann liegt der Diesel da wirklich vorne, also ist umweltfreundlicher. Aber eigentlich führt diese ganze Debatte am Problem vorbei, denn wir wollen ja vom Verbrennungsmotor an sich weg. Und ob wir nun den Diesel fahren oder den Benziner, hat jetzt nicht so einen großen Einfluss im Vergleich zu dem, wo wir hinwollen. Also wir müssten so viel mehr einsparen, dass das meiner Meinung nach ein bisschen daran vorbeigeht, was eigentlich Priorität haben sollte. Und das ist weniger Autoverkehr, mehr Investitionen in Infrastruktur für Fahrräder oder den öffentlichen Nahverkehr.
Mhm. Siehst du, und da bin ich nicht so ganz bei dir, weil ich glaube, dass viele noch ein eigenes Auto haben wollen oder zumindest auch ein Auto leihen wollen, also so diese Carsharing-Programme und sowas dann in Zukunft vielleicht besser ausgebaut werden sollen. Aber das, was ihr zum Teil sagt, man sollte ganze Parkhäuser schließen und die Parkplätze wegstreichen, damit die Leute nicht mehr in die Innenstadt fahren können, das ist mir momentan noch zu hart.
Also Parkhäuser kann man sicher noch haben, aber nicht in den Innenstädten. Denn das lockt ja nur dazu, mit dem Auto direkt in die Innenstadt zu fahren.
Ja, das will ich aber. Ich will mit dem Auto in die Innenstadt fahren. Bin ich jetzt so böse für dich?
Ich denke, es ginge einfacher und genauso bequem.
Nein, es geht nicht einfacher. Es geht nicht einfacher, als dass ich von meiner Haustür bis in die Innenstadt fahre mit dem Auto. Meinetwegen ist es irgendwann ein Elektroauto, wenn die alten Benziner kaputt sind.
Also klar, Elektroautos sind schon mal auf lange Sicht zumindest viel besser als Autos mit Verbrennungsmotor, aber das löst immer noch nicht das Problem des Platzmangels in der Stadt. Und es ist ja auch eine ganz andere Lebensqualität, wenn man in der Stadt ist, viel mehr Grünflächen hat durch die ganzen Parkplätze, die wegfallen würden. Man kann, wenn diese Sharing-Konzepte, sei es jetzt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder was auch immer, wenn die größer gedacht werden, dann hat man ja gar kein Problem mehr, das Auto außerhalb der Stadt, wenn man jetzt von weiter anreist, in ein Parkhaus zu stellen, da ganz bequem auf dem Fahrrad umzusteigen und dann damit den letzten Weg in die Stadt fahren kann.
Hm. Simon Lange, einer unserer politisch Aktiven, die wir euch hier in Deutschlandfunk Nova vorstellen. Weitere findet ihr bei uns im Netz, deutschlandfunknova.de, mit dem Klick auf den Bundestagswahl-Button.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Martin Sonneborn ist ja Satiriker und er ist irgendwie auch Politiker. Hier ist Deutschlandfunk Nova für die Partei. Ihr kennt die Partei, die Satirepartei, die sehr, sehr gut ist, wie sie sagen. Die Partei, für die sitzt er bekanntlich im EU-Parlament als deren Vorsitzender. Da hat er heute geredet. Er hat benannt, was schiefläuft in der EU und hat dafür ordentlich Gegenwind aus der CSU bekommen. Pascal Fischer, warum genau?
Naja, der Sonneborn hat natürlich nichts in Watte gepackt. Nur 90 Sekunden knapp hat er gesprochen. Und deshalb war natürlich keine Zeit zum großen Relativieren und schöne Worte machen. Er feiert sich erstmal ab als EU-Abgeordneter. weiter. Er hätte die Engländer nach Hause geschickt. Er sei aber gescheitert, wenn es darum geht, den Regierungen in Polen und Ungarn mal ein bisschen demokratische Werte zu vermitteln. Er zeigt sich aber sehr froh, dass man in Europa endlich auf eine Idee seiner Partei zurückgreife.
Vor kurzem erst haben wir ganz im Sinne der christlichen Unionsparteien eine Obergrenze für Flüchtlinge gefordert. Deutschland soll jährlich nicht mehr aufnehmen müssen als das Mittelmeer.
Ja, eine Wahrheit in harten Worten, ne?
Und dafür gab's Gegenwind.
Nee, dafür nämlich nicht, sondern für diese Passage hier.
Ich habe Martin Schulz entmachtet und zum SPD-Kanzlerkandidaten degradiert. Und ich habe dafür gesorgt, dass Kanzleraltlast Helmut Kohl vom Netz genommen, demontiert und Witwen gesichert entgelagert wird.
Ja, da blieb es dann erstmal ruhig. Man hörte dann ein paar kurze Buhrufe. Manfred Weber dann von der CSU beschwerte sich.
Wenn man über einen Toten so spricht, wie der Herr Sonneborn gerade über Helmut Kohl gesprochen hat, dann ist das inakzeptabel. Und ich fordere, dass das Präsidium sich damit beschäftigt. Dieses Verhalten ist nicht eines Parlamentariers würdig.
Naja, kann man drüber streiten, ne? Ein paar tausend Tote im Mittelmeer oder Helmut Kohl. Will man das gegeneinander aufwiegen? Auf jeden Fall hat der Herr Weber nicht ganz so den Sinn für Sarkasmus und Zynismus, die ja dann doch auch eine bittere Wahrheit aussprechen.
Fanden viele nicht lustig, was Herr Sonneborn heute im EU-Parlament zu sagen hatte. Muss jeder für sich entscheiden.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Die USA haben ein Problem mit Gruppen, die nicht der weißen Mehrheit entsprechen. Das zeigt sich auch im Fernsehen. Forscher von 6 amerikanischen Unis haben 242 Serien analysiert und sich angeschaut, wie häufig Amerikaner mit asiatischen Wurzeln darin vorkommen und welche Rollen sie spielen. Dabei kam heraus, von den 2000 untersuchten Rollen waren rund 4% von Schauspielern mit asiatischer Herkunft besetzt. Das ist zwar mehr als vor 10 Jahren, gemessen an der tatsächlichen Zusammensetzung der Gesellschaft, sind Asiaten aber immer noch leicht unterrepräsentiert. Problematisch finden die Forscher, dass die Rollen asiatischstämmiger Amerikaner häufig klischeehaft wirken. Zum Beispiel sprechen sie oft mit starkem Akzent, Männer werden als Computernerds und Frauen als exotisch dargestellt. Hinzu kommt, dass die meisten asiatischen Schauspieler in nur wenigen Sendungen auftreten. Allein die Netflix-Serie Marco Polo machte 10% aller Rollen für Asiaten aus. Nach Ansicht der Studienautoren ist das schlecht für die Jobsicherheit asiatischstämmiger Schauspieler. Wenn eine einzige dieser Serien abgesetzt wird, verlieren viele ihre Arbeit. Um diesen Job ist wirklich niemand zu beneiden. In London muss ein riesiger Berg aus Fett, Feuchttüchern und Windeln weggeräumt werden, der die Kanalisation verstopft. Der Fettberg ist geschätzte 130 Tonnen schwer und erstreckt sich über 250 Meter. Damit ist er 10-mal so groß wie der bisher größte bekannte Fettberg, der 2013 im Londoner Abwassersystem gefunden wurde. Das Wasserversorgungsunternehmen will den Klumpen mit Hilfe von Schaufeln und Hochdruckreinigern aufbrechen. Die Aktion wird etwa 3 Wochen dauern. Dass immer wieder Fettberge entstehen, sei frustrierend, sagte ein Sprecher des Unternehmens, denn sie ließen sich leicht vermeiden, indem Verbraucher Fettreste im Müll entsorgen, statt sie in den Abfluss zu kippen. Das Wasserunternehmen hatte schon Ingenieure losgeschickt, um Restaurants dabei zu beraten, wie sie Fett- und Lebensmittelabfälle am besten entsorgen. Der Wasserversorger prüft gerade, wie man das Beste aus der Situation machen könnte, zum Beispiel indem man Biodiesel aus dem Fettberg macht. Der tödliche Crash eines Teslas mit Autopilot letztes Jahr geht wohl auch auf das Konto der Software. Unfallermittler in den USA bemängeln, dass die Sicherheitsvorkehrungen des Systems zu lasch waren. Die Software hätte nicht zulassen dürfen, dass der Fahrer sich voll auf sie verlässt. Das Problem, auch wenn Tesla die Software Autopilot nennt, sie ist nur ein Fahrassistenzsystem, bei dem der Fahrer trotzdem noch auf den Verkehr achten muss. Bei dem Unfall in den USA hatte der Fahrer stattdessen wohl einen Harry Potter Film gesehen. Der Crash hatte letztes Jahr weltweit Aufsehen erregt, als erster tödlicher Unfall mit einem Selbstfahrauto. Dabei war im Mai ein 40-Jähriger ums Leben gekommen. Sein Auto war in einen Lastwagenanhänger gekracht, der gerade die Straße querte. Die Software hatte das Hindernis nicht erkannt. Das System hatte den Fahrer wohl mehrere Male gewarnt. Er konnte aber wohl die Warnungen ignorieren und einfach weiterfahren.
Deutschlandfunk Nova.
Schon wieder ein Sturm, ne? Diesmal heißt er Sebastian und zieht mit Böen von bis zu 115 Kilometern pro Stunde, vor allem über den Norden Deutschlands. Züge können wieder nicht fahren, weil Bäume auf Gleise gestürzt sind. Und es wird empfohlen, nicht in die Parks oder in den Wald zu gehen. In Hamburg zum Beispiel war der Park Planten und Blumen gesperrt. Die Gefahr ist zu groß, von herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen getroffen zu werden, heißt es. Peter Üre ist Baumexperte von der Landwirtschaftskammer NRW. Herr Üre, ich habe immer gedacht, wenn so ein Baum umknickt, dann höre ich das erstens und zweitens dauert das doch. Also der kommt so in Zeitlupe auf mich zu und ich springe dann zur Seite. Liege ich da falsch?
Da liegen Sie schon ein bisschen falsch. Also der Baum beginnt zu fallen, indem die ersten Wurzeln reißen. Sobald er über den Schwerpunkt hinaus ist, geht das ganz schnell, dann gibt es kein Halten mehr. Und dann kommt er wirklich mit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat im Prinzip Erdbeschleunigung dann runter.
Und höre ich das nicht? Also höre ich nicht ein Kraxen, ein Krächzen und denke dann, ah, ich guck mal nach oben, oh, ich gehe zur Seite?
Also das ist ja eh Windgetöse und da werden das Reißen der Wurzeln, glaube ich, nicht hören. In dem Windgetöse bekommen Sie das nicht mit.
Bei Sturmböen, da wird ja immer wieder davor gewarnt, in den Park oder in den Wald zu gehen. Wie sieht's denn aus mit unserem Baumbestand hier in Deutschland? Ist der zum Teil so marode, dass die Bäume leicht umkippen?
Das kann man so nicht sagen. Also in den Wald gehen, da geht es in erster Linie um herabfallende Äste, nicht um umstürzende Bäume, sicherlich auch, aber der Sturm war ja kein Sturm wie Kürgel, der 200 km/h hatte. Also aus dem Wald fallen Äste herunter, aber auch ein Ast kann sie töten, wenn er runterfällt. Unsere Bäume sind nicht marode. Wir haben also ein sehr hohes Pflegeniveau in Deutschland. Wir haben Baumkontrolleure, die regelmäßig die Bäume begutachten, aber man kann nicht jeden Baum in der Wurzel genau sehen, wie er beschaffen ist, ob die Wurzeln noch gut sind. Also von daher, ein Restrisiko bleibt bei Bäumen. Das sind keine Betonbauteile, sondern sind einfach lebende Wesen.
Generell bei so einem gesunden Baum, welche Bäume sind da eher sturmfest und daher vielleicht eher auch in Städten geeignet?
Also die Eiche ist bekanntermaßen, was Tiefwurzler, Saalwurzler, ein sehr standfester Baum, Platane auch desgleichen. Also bis die umfallen, da brechen ja oben die Äste raus, also die Krone wird rausgedreht.
Sie sind auch Profi, was so Bäume in Städten angeht. Wer wird da drauf geachtet?
Das kann man nicht immer machen, weil von der Planung her, eine Eiche ist eine großkronige Baumart, ja. Das kann man nicht tun. In Städten ist eher das Problem, dass die Wurzeln oftmals geschädigt sind in diesem urbanen Bereich. Das heißt, dass wegen des Verkehrs dann die Wurzelkrone überdeckt wird mit Asphalt oder mit Pflaster, dann erstickt die Wurzel. Oder dass häufig durch Leitungsgräben Wurzeln gekappt werden, dann ist die Standsicherheit erstmal nicht mehr da. Und das sind die größten Probleme. Und dann in der Folge kommen aufgrund der Wurzelverletzungen dann Wurzelpilze. Und das ist ein Problem, dass man durch die regelmäßigen Kontrollen ein bisschen beheben kann, aber ein Restrisiko bleibt dann.
In der Karibik, da war ja Irma unterwegs, da sprechen wir natürlich von viel krasseren Naturgewalten. Wir haben alle die Bilder gesehen, Böen, die bis zu 300 Kilometer pro Stunde schnell waren. Da steht jetzt kaum noch eine Palme aufrecht. Welcher Baum würde denn bei uns so einem Sturm 300 km/h standhalten?
Also die Palmen sind Kummer gewöhnt. Wenn die schon nicht aushalten, wenn bei uns 300 km/h ist, steht kein Baum mehr.
Alles klar, sagt. Also, ja?
Aber 200 km/h Kürbel, ja, war so, dass da in Düsseldorf beispielsweise oder in Essen unglaubliche Schäden an Bäumen geschehen sind. Das war wie im Krieg, war das. Auch diese 200 km/h sind schon Kräfte, mit denen unsere Bäume, besonders wenn Laub dranhängt, nicht mehr gewachsen sind.
In Deutschlandfunk Nova, Peter Üre, Baumexperte von der Landwirtschaftskammer NRW, über umstürzende Bäume.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Urlaub an der Nordsee oder der Ostsee, einfach hinfahren und dann ab ins Wasser, wenn es warm genug ist. Moment, so schnell und so billig geht das manchmal nicht. Einige deutsche Strände kassieren nämlich mittlerweile für den Strandbesuch Geld, wie Wangerland im Landkreis Friesland in Niedersachsen. Alle, die nicht direkt da wohnen oder auch länger Urlaub machen, die latzen schön 3 € für den Strand, zumindest April bis Oktober in der Hauptsaison. Zwei Herren aus der Nachbargemeinde, die finden das mies und haben sich durch die Instanzen geklagt. Zuletzt vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg, da waren sie gescheitert. Jetzt wollte heute das Bundesverwaltungsgericht Leipzig entscheiden. Pascal Fischer aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Entscheidung da?
Nee, leider nicht. Wir warten schon seit Stunden.
Was? Es ist 7:45?
Es hieß ab 5 Uhr, das kann alles heißen. Naja, wir warten weiter. Das kann dauern. Der Kläger Janto Just hatte ja zumindest sehr, ja, sagen wir mal, sympathische Argumente. Ne? Er hat gemeint, irgendwann in den 70ern fing das alles an mit diesem Einzäunen und Gebühren kassieren. Der niedersächsische Gesetzgeber hat da einfach nicht dagegen gehalten. Und es gibt auch das Bundesnaturschutzgesetz. Demnach könne jeder bestimmte Flächen zur Erholung betreten. Und der Nordseestand unterliege dem Gemeingebrauch. Naja, vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg war Just gescheitert. Er ist weitergegangen zum Oberverwaltungsgericht. Aber auch das hat die Berufung zurückgewiesen. Jetzt ist er also am Ende der Fahnenstange angelangt. Und wir würden das auch alle gern wissen, ne? Was für eine Entscheidung kommt da auf uns zu. Die Gemeinde sagt ja, hey, wir betreiben da Klos, Strandkörbe, Kinderspielgeräte. Und die Strandpartien, um die es geht da nämlich um 2 Strände genau genommen, die sind künstlich angelegt. Ja, und irgendwo wird das Geld schon herkommen müssen. Wenn nicht durch Strandgebühren, dann vielleicht durch Parkplätze oder was auch immer. Ja, wird man sehen müssen. Was es gibt.
Ordnen wir das mal ein. Also wie normal ist das in Deutschland?
Das ist häufig ganz ähnlich. In Schleswig-Holstein, da zahlst du ca. 1,50 bis 3,50 an Euro pro Person pro Tag. Das sagt der Tourismusverband Nordsee. Und in Mecklenburg-Vorpommern, da ist jetzt kein Strand eingezäunt. Aber auch da zahlst du Kurtaxe, sagen die Verbände dort.
Was würde das Urteil bedeuten?
Ja, das ist natürlich erstmal eine Einzelfallentscheidung, aber eben eine höchstrichterliche. Das heißt, eigentlich müssen sich dann alle dran halten. Das hätte dann also bundesweite Auswirkungen.
Das ist schon spannend, was da auf uns zukommt. Mhm. Also Zahlen für einen Strand. Wie sieht das eigentlich im Ausland aus? Weil da sind ja auch viele unterwegs gewesen wieder in diesem Jahr.
Ja, das ist gar nicht so einfach rauszukriegen. Die Reiseveranstalter wissen das oft nicht oder verweisen auf diese allgemeinen Kurtaxen, die sozusagen bei Einreise für das ganze Land erhoben werden, ne? Wie in Ägypten oder Kuba, oder die verweisen auf Ökosteuern auf Mallorca, mit denen man ja einiges finanzieren will. Schauen wir mal nach Italien. Ja, viele Strände sind da öffentlich, aber private Strandbäder, die kassieren über Gebühren für Liegen ganz schön ab. Das erzählt Christine Frank von der italienischen Zentrale für Tourismus.
Also zum Beispiel 2 Liegen plus ein Sonnenschirm kosten um die 15 Euro, beispielsweise im Sommer in den Marken, in Numana. Aber in Rimini variiert das zwischen 18 bis 25 Euro am Tag. Und da hängt es dann auch nochmal ab, ob man weiter vorne am Meer oder weiter hinten liegt.
Ja, die Pressesprecherin aus Frankfurt betont, aber auch dafür gibt es natürlich was, ne? So ein ganzes Ensemble an Liegen, Klo, Bar, Sonnenschirm und so weiter. In exklusiven Badeorten, zum Beispiel auf Sardinien, kann es auch mal 250 Euro kosten pro Tag. Was anderes sind natürlich Privatstrände wie in Rom, der Lido di Ostia.
Jetzt ist es natürlich auch so, da sind Bademeister, ja? Baywatch, die müssen auch bezahlt werden. Warum das Ganze?
Naja, gucken wir nochmal auf Rom. Da ist echt alles zu betoniert mit Bars, Pools, Restaurants, Mauern. Wenn du da durch möchtest, auch nur so zum banalen Schwimmen, dann kassieren die Leute da erstmal. Dabei haben eigentlich die Italiener das Recht, dort schwimmen zu gehen. Und mancher durfte dann schon die Carabinieri als Eskorte zum Wasser rufen.
Gehen wir mal die ganzen Mittelmeerstaaten durch. Wie sieht es in Frankreich aus?
Ja, besser als in Italien. In Italien sind ja so 4/5 der Strände privat. In Frankreich sind 4/5 öffentlich. Und selbst in einer Luxusregion wie der Côte d'Azur, da wechseln sich oft private und öffentliche Strände ab. Ne? Da ist also nicht gleich eine so eine Passage komplett weg vom Fenster. Zum Beispiel der Strand Pompelon nahe Saint-Tropez. Wunderschön. Selbst privat zahlst du da um die 20 Euro am Tag.
Und wie ist die Rechtslage in Spanien?
Spanien, ganz toll. Da gibt es das Küstenschutzgesetz, das Ley de Costas, seit 88. Und Naturschutz und Recht für jedermann wird da garantiert, den Strand zu betreten.
Also, wo zahlen wir Geld? Ist es in Deutschland zugelassen oder nicht? Da warten wir noch auf das Urteil. Informationen heute Abend von Pascal Fischer hier in Deutschlandfunk Nova. Das war die Redaktionskonferenz an diesem Mittwochabend. Pascal Fischer war mit dabei. Dankeschön.
Ja, tschüssi.
Und am Mikrofon Ralf Götter.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.